Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
4, 3, 2, 1, los geht's.
Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk mit Stefan Meyer.
Hi.
Und meiner Wenigkeit, Christoph Schwertfellner. Wir freuen uns schon sehr auf das heutige Thema. Das wurde ja auch auf Social Media jetzt schon zum Teil kontrovers diskutiert. Das wird sicher spannend. Die neueste Forschung zeigt ja, dass bei akuten Rückenschmerzen Trainingstherapie gar nicht so effektiv zu sein scheint, wie das manche denken, gedacht haben. Und es gibt da auch ein paar Stimmen, die jetzt sagen, naja, dann kann man das auch in die gleiche Tonne treten wie alle anderen Behandlungsmethoden. Also Training bei akuten Rückenschmerzen kann man sich sparen. Mal gucken, worauf wir da so kommen. Aber bevor wir voll ins Thema einsteigen, Stefan, wie war denn die letzte Zeit bei dir? Was war die letzten 2 Wochen so los? Du hast da schon was angekündigt.
Ich habe was angekündigt, ja. Heute ist eine kleine Patientenstory. Eine Patientin, die ich seit Mai behandle. Sie ist, ich muss ganz kurz ausholen, sie hat viel erlebt, sage ich mal. Sie ist kurz vor 40. Dann hat sie mehrere Kinder und hat sich im letzten Jahr von ihrem Partner getrennt, aus dem Haus raus, mit den Kindern aus dem Haus raus, in eine Wohnung und hat dementsprechend viel um die Ohren. Sie ist auch eine Kosmetikerin und Fußpflegerin. Sie arbeitet täglich mehr als 10 Stunden an 4 Tagen in der Woche und manchmal sogar 12, weil sie sagt, sie braucht das Geld und das macht ihr auch Spaß und das ist so eigentlich die beste Lösung. Das war zumindest die Aussage noch bis zur letzten Woche. Sie merkt, da ist schon ganz schön was los und sie war in Behandlung wegen Verspannungsgefühle in dem Bereich, immer mal wieder Bewegungseinschränkungen durch einseitige Haltung in dem Bereich, wenn ihr euch an die Haltung bei Kosmetikern erinnert. Ne? Arbeiten hier vorne und Füße auch. Und eine große Herausforderung für sie war immer, ich kann nicht entspannen. Wieso? Ich bin entspannt. Ich brauche das. Ich bin so. Und im Juni habe ich ihr mal eine Atemübung mitgegeben, weil ich dachte, Mensch, könnte vielleicht als Entspannungsmaßnahme Sinn machen. Sie hat schon einiges probiert, also sprach einiges dafür, dass sie sich entspannen wollte. Es gab Gründe zur Änderung. Aber sie hat dann so verschiedene Sachen ausprobiert, progressive Muskelrelaxation. Sie hört also was, spannt das an, lässt das nach und soll reinfühlen, wie sich das anfühlt. Das war ihr alles irgendwie nichts, aber mit der Atemübung kam sie ein bisschen klar. Also ganz kurz, was das ist. Sie sollte 5 Sekunden einatmen, 1 Sekunde halten, 5 Sekunden ausatmen, 1 Sekunde halten. Hab ihr das mit einer App mitgegeben. Und das hat in den ersten Behandlungen ganz schön Widerstand erzeugt. Sie wollte zum Teufel nicht in diesen Takt rein. Hat sie sich so gesträubt. Aber genau das ist ja die Übung. Ja, also mal einen anderen Takt nachzulassen. Sie hat gesagt, ja, klappt nicht, ist nichts für mich, aber ich übe das. Hat sie auch jeden Tag durchgezogen. Und heute kam sie in die Behandlung, strahlte, hat sich hingesetzt, ganz entspannt und hat heute ein ganz großes Erfolgserlebnis erzählt. Und zwar hat sie gestern zum allerersten Mal, also von der Dauer, hat sie zum allerersten Mal die App eingeschaltet für 10 Minuten. Und plötzlich ging die App aus und sie hat sich gewundert, was ist denn hier los? Hat sie festgestellt, dass diese 10 Minuten fertig waren. Es ist ihr das erste Mal gelungen, sich so fallen zu lassen, dass sie sich so darauf einlassen konnte. Es hat mehrere Monate gedauert. Und im ganzen Verlauf hat sie festgestellt, dass ihr Ruhepuls von ungefähr 75, sie hat so eine Smartwatch gehabt, einen Fitness-Tracker, von ungefähr 75er Ruhepuls jetzt, also im Laufe der letzten Woche ist das passiert, da ging sie langsam runter Richtung 60. So, ein Stichwort ist da Herzratenvariabilität. Da hat sie dran gearbeitet. Es ist ihr gelungen, sie merkt, sie hat am Tag mehr Energie und macht auf jeden Fall weiter. Hat mich total gefreut. Das war so von den Patienten, die ich jetzt so betreue, würde ich sagen, mal der größte Erfolg. Es gibt einige andere, die auch wirklich ihr Leben auf den Kopf stellen, im positiven Sinne. Ernährung umstellen, ganz viel Sport machen, Gewicht abnehmen, Verhalten ändern, ganz, ganz viele Sachen. Aber das ist ein wirklich wertvoller Punkt, an den ich mich ja wahrscheinlich gerne zurückerinnern werde. Weil es bedeutet so viel, einfach keinen Kontrollverlust zu erleben in der Situation, im Alltag, sondern einfach die Gelassenheit, sich zurücklehnen zu dürfen. Und sie hat gesagt, diese 10 Stunden, 12 Stunden Arbeit, ganz am Anfang meinte sie, so zwischendurch Übung, das geht nicht, das kommt zack, 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 kann sie keine Pause machen. Heute sagte sie mir, naja, einen, den mache ich jetzt dazwischen. Ich habe gemerkt, das brauche ich und das ist gut. Da kommt sie deutlich besser mit über die Runden.
Sie schafft es jetzt auch, das umzusetzen. Das ist halt richtig geil, wenn man merkt, dass das auch im Leben von einem Menschen ankommt. Das ist das Beste, was du als Therapeut erreichen kannst. Dass sie es auch für den Alltag umsetzen kann. Dass sie selber der Chef ist.
Ja, dass sie selber das verändern kann. Sie hat nämlich auch gesagt, heute in der Behandlung ist es auch wieder der Punkt gewesen. Ja, sie kennt ja Physiotherapie auch von früher und da wurde halt immer viel massiert und dann war es auch gut und es kam ja immer wieder und ihr wurde irgendwie klar, warum. Also da waren so viele Sachen. Sie hat nicht nur die Entspannungsübung bekommen und Training für den Nacken, sondern halt ein paar andere verhaltenstechnische Dinge, wie sie dann mit Schmerzen und Beschwerden umgeht. Das ist natürlich jetzt nicht nur eine Sache gewesen, aber eine sehr ausschlaggebende.
Die hat echt den Unterschied gemacht. Cool. Ja. Richtig cool. Ich habe heute auch eine Kleinigkeit zu erzählen. Da geht es um mich als Patient. Ich hatte ja schon diverse Knieverletzungen und hätte jetzt die letzten Wochen, wenn mich jemand gefragt hätte, behauptet, naja, eine Sensibilität an meinem Knie ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Ich habe mir vor einer halben Stunde das Knie angeschlagen. Und ich hatte sofort das Gefühl, meine Kniescheibe wäre raus und was weiß ich was. Ich habe es mir auch massiv angeschlagen. Ich kann es hier mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also es hat geblutet.
Im Schatten ein bisschen schwierig.
Sieht man das?
Ja.
Warte, hier noch näher. Ja. Es hat geblutet, also es hat schon gesessen. Ist aber jetzt auch keine massive Verletzung. Schon gar nichts, was irgendwie in die Tiefe geht. Trotzdem hatte ich gleich das Gefühl, oh Gott, jetzt ist alles hinüber. Und es hat echt einen Moment gedauert, bis ich gemerkt habe, eigentlich ist gar nichts so Schlimmes passiert. Ich bin nur halt an die Kante da rangelaufen. Das war mal wieder für mich ganz gut zu sehen. So eine Sensibilität, die kann einen echt ganz schön überfahren, auch wenn man eigentlich weiß, was das ist. Auch, glaube ich, für mich als Therapeut ganz wichtig, hin und wieder sich selbst an sowas zu erinnern. Kommen wir zum Thema, würde ich sagen. Akuter Rückenschmerz ist ja schon länger, ich möchte nicht sagen, ein Buch mit 7 Siegeln, aber manchmal kommt es schon in die Richtung. Wir wissen ja schon länger, egal was man bei Rückenschmerzen macht, irgendwie scheint es egal zu sein, welche Art von Übung man macht, welche Art von Therapie man angeht, irgendwie ist der Verlauf immer ähnlich. Trotzdem wird sehr viel propagiert, auch von uns, dass man aktiv auf die Leute zugehen sollte, dass das als Intervention, eine Bewegungsintervention, Training in irgendeiner Art und Weise das Beste ist. Und jetzt kam von Jochen Zebisch, da habe ich es als erstes gesehen, das hatten wir auch geteilt auf unserer Seite, ein Review. Wir werden das auch verlinken, das heißt, ihr könnt es auch beim Podcast beziehungsweise auf YouTube euch selber nochmal ansehen. Es ist von Carlson et al. Effects of Exercise Therapy in Patients with Acute Low Back Pain. A Systematic Review of Systematic Reviews. Also zu gut Deutsch, der Effekt von Trainingstherapie bei Patienten mit akuten Rückenschmerzen. Und es handelt sich um eine Übersichtsarbeit von Übersichtsarbeiten. Also das heißt, da wurde ein sehr, sehr hoher Evidenzgrad erreicht. Da wurden quasi Untersuchungen nochmal miteinander verschmolzen, sage ich jetzt mal, oder nochmal in ein Gesamtbild gerückt, wo schon jeweils mehrere Untersuchungen zusammengefasst waren. Also durchaus einiges an Durchschlagskraft, würde man sagen. Zumindest was den Evidenzgrad jetzt erstmal angeht. Es ist aber gleichzeitig auch eine der Limitierungen dieser Untersuchung, dass die Reviews, die sie mit einbezogen haben, zum Teil keine sehr gute Evidenzstufe hatten. Also die waren jetzt nicht alle gleich aussagekräftig, nicht alle gleich schwer zu gewichten. Das geben sie aber auch gleich mit an. Interessant war eben, dass sie da verschiedene Herangehensweisen bei akuten Rückenschmerzen miteinander verglichen haben. Eben Trainingstherapie, also da waren zum Beispiel auch McKenzie, Stabilisationstraining mit drin. Das haben sie verglichen zum Beispiel mit Sham-Ultraschall, also Ultraschall, der nicht mal echter Ultraschall war, sondern den Leuten wurde nur gesagt, sie haben jetzt eine Ultraschallbehandlung und in Wirklichkeit wurde halt nur das Gerät aufgelegt. Genauso wurde es mit klassischen Herangehensweisen verglichen, zum Beispiel Manipulative Therapy steht jetzt hier, also manuelle Therapie im weitesten Sinne, beziehungsweise Manipulationstherapie. Die Anweisung, aktiv zu bleiben, schlicht und ergreifend, oder auch ein Booklet mit Informationen. All diese Herangehensweisen hatten sehr, sehr niedrige bis sehr, sehr unwichtige Effekte, also die waren vernachlässigbar, egal welche dieser Interventionen man sich anschaut. Das heißt, im Grunde völlig egal, was mit den Leuten gemacht wurde, der Effekt war verschwindend gering. Auch bei der Trainingstherapie. Das ist schon sowas, das hat Jochen in seinem Post auch ganz schön erstmal ganz witzig dargestellt. Dieses Meme von Luke Skywalker, wenn er da so hängt und gerade erfahren hat, dass Darth Vader sein Vater ist. Er schreit so, nein! So nach dem Motto, wir Vertreter einer modernen Physiotherapie wollen das nicht hören, dass Trainingstherapie oder aktive Therapie genauso beschissen ist wie alle anderen. Das tut erstmal weh. Dabei ist es eigentlich nichts Neues. Du hast vorher, als wir kurz uns ins Thema als wir das Thema noch kurz besprochen haben, schon gesagt, naja, das merkt man eigentlich auch bei den Patienten. Also die tatsächlich mit akuten Rückenschmerzen kommen. Da kannst du meistens machen, was du willst.
Mit denen brauchst du keine Kniebeuge machen. Mit denen brauchst du kein Kreuzheben machen, zumindest nicht im Trainingssinne und der Anwendung von Trainingsparametern, ob das jetzt Ausdauer ist oder ob das jetzt auch ein Krafttraining ist. Das sind im Moment einfach selten, das ist meine Einschätzung, die natürlich auch verzerrt ist, ist selten als Behandlungserfolg zu sehen. Wir hatten ja mal Therapieerfolg und Behandlungserfolg verglichen. Therapie, wenn die Therapie wirklich erfolgreich ist, so auf Dauer, und Behandlungserfolg halt eine Behandlung gemeint ist. Da ist die Intervention manchmal nicht die Schmerzen in dem Moment wirklich lindert. Zumindest meine Erfahrung so. Und auch nicht die Patienten wieder in die Aktivität bringt. Machen es halt, aber tut halt vielleicht auch weh. Und Training alleine kann es nicht sein. So,
Training alleine ist es wohl offensichtlich auch nicht. Haben die ja jetzt auch gezeigt. Klar gibt es da ein paar Einschränkungen dazu. Ich fand diesen Standpunkt zuerst ziemlich provokant. Also es gab da einen Blog-Eintrag, der Adam Meekins auch sehr provoziert hat, auf den er gleich reagiert hat. Und zwar, im Englischen ist dieser Begriff Snake Oil, Schlangenöl, da ganz beliebt als Schwurbel. Also irgendeine Therapie, die alles heilt. Also wir kennen das ja von irgendwelchen Heilkräutern, von irgendwelchen Quantenheilungen oder was weiß ich, wo dann eine unendliche Liste mit Indikationen aufgeführt wird auf irgendeiner Homepage, wo das einfach verkauft werden soll. Und das kann überhaupt nicht irgendwie mit Wissenschaft oder mit irgendwelchen Daten untermauert werden, sondern es wird halt einfach behauptet. Und wir kennen das ja auch aus unserem Bereich sehr häufig. Also wenn man da in irgendeine spezielle Fortbildung geht, was weiß ich, ein Osteopathie-Kurs als Beispiel, ja, oder manuelle Therapie oder eben auch
Training. Reflexzonenmassage, Bindegewebsmassage.
Bindegewebsmassage. All diese Dinge, da kommt dann immer eine riesen Liste an Dingen, die man damit heilen kann, die man damit behandeln kann. Rückenschmerzen sind sowieso immer dabei. Und in diesem
Topf Elektrotherapie.
Elektrotherapie. Ja, Ultraschall, Stoßwellentherapie. Stoßwellentherapie ist so ein Paradebeispiel. Das ist vor kurzem nur bei Sehnenbeschwerden, jetzt kommen die Kalkschultern drunter. Alle möglichen Entzündungen werden darunter gehalten plötzlich. Naja, jedenfalls wurde da die Trainingstherapie genau in diesen Topf reingeworfen und ich fand es anfangs extrem provokant. Also mich hat es total getriggert und ich hatte sofort den Reflex zu sagen, das ist Bullshit, was soll das? Training ist das Beste, was du machen kannst.
Das darf nicht sein.
Kann ja wohl nicht wahr sein hier.
Ja.
Naja, dann kommst du halt so ins Nachdenken. Und überlegst dir, ist es denn so? Ist das, was ich mit akuten Rückenschmerzpatienten und auch mit einigen anderen mache, tatsächlich Trainingstherapie? Mache ich das überhaupt? Manchmal ja. Manchmal ja. Das Ziel ist aber dann nicht unbedingt, stärker zu werden. Oder mein Ziel ist es dann nicht unbedingt, sondern eher dem Menschen zu zeigen, hey, auch jetzt ist es okay, wenn du dich belastest. Du hast ein Problem, das wieder weggeht und das nicht bedeutet, dass du total kaputt bist. Also manchmal ist es vielleicht dann auch Beschäftigungstherapie, bis das Ganze rum ist und vielleicht ihm auch zu zeigen, dass er da durchkommt, auch auf eigene Faust. Man könnte jetzt argumentieren, dass es in der Phase vielleicht auch genauso viel Sinn machen könnte, ihn passiv zu behandeln. Also
vielleicht.
Vielleicht wäre es sogar angenehmer für ihn.
Welche Vorteile hätte das?
Naja, also wenn ich so an meine sehr akuten Rückenschmerzpatienten denke, die erwarten das. Also zum Teil jedenfalls. Die erwarten schon, dass sie da erstmal auf die Bank gelegt werden und dass bei diesem sehr akuten Problem, wo die teilweise zucken und sich nicht bewegen können, dass sie sich da auch nicht bewegen müssen, sondern dass da jemand mit kundigen Händen die Schmerzen nimmt. Naja, klar, den Punkt suchen und drauf rumdrücken oder einen Wirbel dorsal gleiten lassen oder so.
Genau. Da ist dann wieder die Davos-Therapie, ne?
Ja, da, wo es weh tut.
Da, wo es weh tut.
Ja, es ist ja so. Es ist im Licht dieser Forschung erstmal gar nicht so abwegig. Also dieser Gedanke kommt da schnell. Die Frage ist, ob es tatsächlich darum geht. Ob es wirklich darum geht, den Patienten einfach nur das zu geben, was sie wollen. Und ob es darum geht, du hast vorher schon den Behandlungserfolg genannt, einfach nur einen Behandlungserfolg zu haben. Das heißt, er kommt in die Behandlung und dann geht es ihm erstmal besser.
Ja, das ist der Vorteil. Vielleicht.
Was passiert denn langfristig mit den Menschen? Ist es so, dass wenn wir ungünstig an das Ganze hingehen, ich meine, da gibt es ja durchaus Hinweise drauf, dass passive Maßnahmen garniert mit der passenden Kommunikation, dass die dazu führen, dass die Leute chronisch werden, dass die ein anhaltendes Problem kriegen, dass eben nicht nach 6 Wochen das Problem erledigt ist, sondern dass die vielleicht eine Schmerzkarriere hinlegen. Da kann das echt ein Problem werden.
Das ist die Kehrseite von den Vorteilen einer passiven Behandlung. Wie kriegen wir denn einen Patienten chronisch? Wie schaffen wir das?
Es ist schön, das von der Seite zu denken. Spinn den Gedanken mal weiter.
Wie kriegen wir den Patienten hin, dass er ein höheres Chronifizierungsrisiko erhält? Wir behandeln ihn passiv und sagen, jetzt haben wir es wieder richtig gemacht. Ja, wir können ihm Nocebos geben und sagen, da war ja alles verspannt. Nach meiner Behandlung ist die Spannung wieder ein bisschen raus. Du merkst es, es geht dir besser. Aber die hält nicht lange. Es kann sein, dass du in regelmäßigen Abständen immer wieder Therapie brauchst. Weil diese Verspannung, ja, du hast dich in dem Moment so überlastet, das verkraftet dein Rücken nicht.
Du bist ja auch so schief.
Naja, das kommt ja noch dazu. Also, ich will gar nicht weitermachen. Nein, ich will gar nicht weitermachen.
Ich habe heute einen ganz jungen Patienten behandelt. Der kommt schon länger bei uns in die Praxis. Der ist, ich glaube, 12 Jahre alt. Total sportlicher, junger Kerl. Er hat Rheuma. Schon länger. Ist ein Spitzenfußballer. Also der schießt halt, wenn die anderen alle kein Tor schießen, schießt er halt mal 5. Bewegt sich total gerne, ist da voll unterwegs. Lässt sich da auch an sich keine Angst machen. Er hatte halt immer mal wieder Schübe, wo er Schmerzen in den Knien, in den Beinen hatte. Seit 3 Monaten ungefähr hat er zum ersten Mal Schmerzen im Rücken. Und er ist soweit, er möchte tatsächlich selbst jetzt stationär in eine Kinderklinik, weil er es nicht mehr aushält und weil er auch Angst hat, dass das immer schlimmer wird und dass er vielleicht nicht mehr Fußball spielen kann.
Okay.
Und ich habe ihn dann heute gefragt, was er denn denkt oder was er sich gedacht hat, als er gehört hat, er hat jetzt auch eine Entzündung im Rücken. Und er meinte, naja, das ist nicht gut, weil die Knie, das wird schon wieder. Aber der Rücken ist doch das Wichtigste. Und wenn der mal kaputt ist und wenn der mal Rheuma hat, dann hat er ein Problem und dann muss er vielleicht auch mit dem Fußball aufhören. Und da ist schon ein gewisses Potenzial da, dass er auch da Chronifizierungstendenzen bekommt. Er hat mir dann erzählt, dass das mit der Klinik schon klappt und dass er da angeblich 3-mal am Tag Physio bekommt, jeweils 40 Minuten. Ich bin mal gespannt, was die mit ihm machen. Also da lässt sich einiges sicherlich gut machen. Da lässt sich aber auch einiges vor die Wand fahren. Also mal schauen, wie es ihm dann geht. Das ist, ich tue mich da ein bisschen schwer damit, weil ich natürlich nicht weiß, wie da gearbeitet wird. Und es ist auch die Frage, ob man bei ihm jetzt von einem akuten Rückenschmerz sprechen kann, weil wir in dieser Arbeit geht es ja tatsächlich eher um unspezifische Rückenschmerzen. In seinem Fall durch Rheuma bedingt fällt es ja durchaus in den spezifischen Bereich. Wobei ich jetzt da die Parallele schon ziehe, dass wir Therapeuten und auch das Umfeld da großen Einfluss darauf haben, ob die Leute das Problem, so wie es eben normal ist, wieder loswerden oder ob das eine Lebensaufgabe wird.
Lass uns doch von deinem Patienten noch einmal ein bisschen zurückkehren. Zu dem Punkt, was das Training angeht. Und zwar, dass das Training scheinbar, das heißt scheinbar, vielleicht offensichtlich, genauso effektiv ist wie die anderen Interventionen. Da habe ich habe im ersten Moment auch den gleichen Widerstand gehabt. Das darf nicht sein. Das ist doch das, was ich gelernt habe, kann ich wieder vergessen. Aber auf der anderen Seite zeigt es aber auch ganz deutlich in dem Punkt, wobei wir Physiotherapeuten uns von Fitnesstrainern und Personaltrainern und was weiß ich unterscheiden können. Denke ich jetzt. Weil Training geben, Leuten eine Stange in die Hand geben, machen lassen, das können verdammt viele. Aber es scheint auf andere Dinge anzukommen. Was könnte uns Physiotherapeuten denn da besonders machen und vielleicht noch wichtig machen, wenn es jetzt um den akuten Rückenschmerz geht?
Da sehe ich einiges. Also gerade wie wir solche Gewichte meinetwegen einsetzen oder bestimmte Bewegungen einsetzen und wie wir dann auch kommunizieren. Also Trainingsgeräte, gerade die Langhantel, nutze ich sehr gerne zum Beispiel als Erlebnis. Gar nicht so sehr, um den längerfristigen Trainingseffekt gleich zu haben, sondern eher, um einem Menschen zu zeigen, dass er sich belasten darf. Also manchmal sogar, dass ein schwereres Gewicht weniger wehtut als ein leichtes Gewicht. Das kommt immer wieder vor. Da, glaube ich, heben wir uns schon ab. Welche Punkte siehst du denn?
Ich sehe zum einen den Punkt, genau das, was du sagst, eine Aufgabe, eine Übung zu geben und mal hinterher zu fragen, naja, wie war es denn? Also den reflektierenden Prozess, das Verhalten mal erkunden und den Patienten mal zu fragen, du hast das jetzt so und so hochgehoben, das war für dich die beste Variante. Wenn ich das so mache, sieht es genauso aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber ausatme beim Vorbeugen, komme ich tiefer? Wie sieht es bei dir aus? Ja, wir können, was das Verhalten angeht, können wir, glaube ich, eine Menge hinbekommen, gerade indem wir Experimente machen mit dem Patienten oder indem wir gesund untersuchen. Wenn jetzt einer mit akutem Rückenschmerz da ist und er ist jetzt halt nicht ein, du lachst schon, wenn jetzt einer mit einem akuten Rückenschmerz da ist und es ist irgendwie ausgeschlossen, dass wirklich was Ernstes dahinter steckt, ob ich das jetzt gemacht habe mit meinen Möglichkeiten oder jemand anders, also wenn da schon die Diagnostik davor geschaltet wurde, ich kann dem Patienten durch ein Experiment zeigen, wenn ich ihn mit einer bestimmten Bewegung dahin komme, dass er sich weiter bewegen kann als vorher, dass ich dem Patienten sagen kann, schau mal, so schnell kannst du deine Beschwerden verändern. So, ich gebe ihm ein Stück weit Kontrolle wieder zurück. Und er merkt, ach so, habe ich ein paar Bewegungen gemacht, irgendwie geht das jetzt leichter. nochmal reflektieren lassen. Also bei einem Schaden wird es ja nicht gleich leichter gehen. Ja. Dann, wie wird es dann bei einem Schaden laufen? Kann ich ja die Frage stellen. Naja, dann wird es ja nicht gleich besser, wenn ich die Übung mehrmals sogar mache. So, das ist jetzt ein kleiner Gedanke dazu.
Ich liebe diesen Begriff gesund untersuchen. Der ist spitze. Wir können ja jemanden gesund untersuchen. Das, boah, Alter.
Ja, das können wir.
Eben, ständig hört man und prangert man das an. Die Leute werden krank untersucht, die bekommen Diagnosen, die kriegen Ängste, die trauen sich nichts mehr. Dabei haben wir die Macht, den Leuten die Macht zurückzugeben, und wir haben die Macht, auch mal jemanden gesund zu untersuchen und zu zeigen, hey, okay, du hast da einen Bandscheibenvorfall auf dem Bild, aber du kannst gleichzeitig schon deine Beweglichkeit verbessern, wenn du ausatmest. Du kannst den Schmerz lindern, wenn du ein paar Mal Becken kippst, meinetwegen. Und da sind wir in einem anderen Bereich.
Ja.
Ob wir damit tatsächlich den Schmerz und die Behinderung bei akuten Rückenschmerzen direkt verändern, sei mal dahingestellt. Ich behaupte jetzt einfach, wer weiß, es kann sich ja noch Neues dabei zeigen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, auch da ändern wir erstmal nichts dran. Aber wir haben die Chance, es bei einem akuten Rückenschmerz zu lassen. 6 bis 8 Wochen und dann sind die Leute wieder gesund und wissen auch, wenn das nächste Mal wieder kommt, was zu tun ist.
Genau das ist es. Indem wir den Patienten im Akutzustand begleiten, einmal herauszufinden, wie er sich bewegen kann, was er vielleicht doch schaffen kann. Dass wir ihm die Angst nehmen, sich im Akutzustand bewegen zu dürfen. Also er darf sich ja bewegen. Es fühlt sich nur scheußlich an. Und wenn er es ein paar Mal macht, besteht immerhin ein bisschen eine Chance, dass es sich weniger scheußlich anfühlt. Kann immer noch scheußlich sein, aber vielleicht er hat gelernt, es geht trotzdem. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit jeder Handlung, auch wenn unser Anteil an dem Leben eines anderen Menschen sowas von verschwindend gering ist, dass wir vielleicht für den Patienten ist eine Krisensituation. Und wenn wir da ein selbstbewusster und kompetenter Ansprechpartner sind, der den Patienten begleiten kann, diese Krise zu durchstehen, ohne dass wir an ihm irgendwie rummachen und ein kurzzeitiges, dass er sich kurzzeitig besser fühlt, sondern er selber herausfindet, dass er doch irgendwie was machen kann, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, dann denke ich mal, ist das schon ein einschlägiges Ergebnis für so ein Nervensystem. Und wenn es selbst nicht besser wird, haben wir Informationen für ihn.
Ja.
Dass wir sagen, okay, heute hat es nichts verändert. Na? Wir haben es versucht, wir haben Bewegung gemacht, wir haben alles rausgeholt. Ja. Es kann sein, dass es morgen schon wieder deutlich besser ist. Wenn nicht morgen, dann halt übermorgen, weil du kannst dich bewegen, auch wenn der Schmerz jetzt nicht nachgelassen hat.
Was ist denn, wenn es schlechter wird?
Tja, was ist, wenn es schlechter wird? Dann haben wir vielleicht mit einem Patienten zu rechnen, der ein bisschen verunsicherter vor uns sitzt oder steht oder wie auch immer. Der vielleicht auch auf uns projiziert und sagt, dass wir es schlimmer gemacht haben. Mit unserer Übung oder mit unserer Intervention. Das kann ja bei passiven Therapien, bei Strom, bei Ultraschall, weiß ich nicht, aber bei anderen Therapien auch passieren. Dass einfach mal die Beschwerden mehr werden.
Und dann?
Und dann sollten wir verstehen, warum. Und dem Patienten vielleicht auch eine Erklärung geben können, wenn er sie dann hören möchte. Weil es ist auch fürs Nervensystem eine Krisensituation.
Ja.
Und es ist gerade ein starker Schutz aktiv und wir forcieren ihn in diesen Schutz rein, sich im Grenzgebiet gerade zu bewegen. So, da kann es sein, dass hinterher die Alarmanlage, dass die Alarmanlage oder die Alarmglocke hinterher heftiger klingelt. Das kann schon sein. Aber In dem Moment kann man auch wieder sagen, schau mal, wenn das jetzt ein paar Tage schon her ist, deine Heilung läuft eh nur in eine Richtung. Ja, aber das Gefühl kann sich die ganze Zeit ändern.
Spricht das nicht vielleicht auch wieder gegen Training? Dass man damit
interessanter Punkt.
In die Gefahr eher reinläuft, das Ganze zu provozieren?
Finde ich sehr interessant, den Gedanken.
Ich meine, Training ist ja, gerade wenn wir die Stelle trainieren, immer potenziell provokant. Also ein Rückenpatient, der Rückentraining macht, hat immer ein Risiko, dass es danach schlimmer wird.
Ganz genau.
Und also ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück. Ich sage mal so vor 5 Jahren, so kurz nach der Ausbildung. Da war das für mich ein sehr starker Grund, mit sehr akuten Schmerzpatienten nicht zu trainieren. Erstens, die Leute haben das gesagt, also so wie das gerade ist oder so wie das heute ist, kann ich nicht trainieren. Und ich hatte auch Angst davor, den Schmerz zu provozieren.
Ja, weil wir als Therapeut das irgendwie nicht verstanden haben. Nicht, dass wir das heute verstehen, was Schmerz ist und wie das passiert. Aber vielleicht wissen wir auch, dass es, was es vielleicht nicht ist. Richtig gefährlich. Und eine echte Grenze ist es meistens auch nicht.
Ja, die Schwierigkeit ist dann, das in der Praxis einzuordnen. Trotz dieser auf den ersten Blick niederschmetternden Ergebnisse ist es auf den zweiten Blick, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, nichts Überraschendes. Wir wissen, dass keine Trainingsform der anderen überlegen ist. Wir wissen, dass Spazierengehen genauso effektiv ist wie das gezielteste Rumpftraining. Das ist alles nicht neu. Das, was neu ist, ist, dass es auch nicht effektiver ist oder nicht bedeutend effektiver ist als manche Schämmethoden oder als bestimmte passive Herangehensweisen. Zumindest was kurzfristig Schmerz und Behinderung angeht. Ich bin selber stark voreingenommen. Ich habe hier eine Bias-Tafel hängen. Ich bin selber stark voreingenommen in Richtung Training. Was bei mir passiert ist, war jetzt erstmal ein Widerstand, aber dann auch, dass ich selber hinterfragt habe, trainiere ich echt mit den Leuten? In den meisten Fällen tue ich das noch nicht mal. Wer schafft es denn in 6 Behandlungseinheiten, von mir aus in 18 Behandlungseinheiten, tatsächlich Muskelaufbau zu erreichen? Das passiert fast nie. Vereinzelt, möglicherweise, aber in den meisten Fällen ist es in der Zeit kaum möglich. Das, was wir verändern können, ist das Verhalten der Leute. Wir können die Sichtweise der Leute auf ihr Problem, die Sichtweise des Patienten auf sein Problem verändern und wir können damit hoffentlich auch das Verhalten positiv beeinflussen. Den Schmerz an sich erstmal nicht. Auf Dauer möglicherweise schon. Aber das liegt dann nicht unbedingt an Trainingstherapie, sondern eher an dem Gesamten, wie wir es angehen. Eben biopsychosozial.
Mit allen Facetten. Ich will noch einen Punkt nochmal hinzufügen, den du eben gerade gesagt hast, oder vielleicht ein kleines bisschen ändern. Verhalten ändern, hast du gesagt, können wir, aber wir können nur Impulse setzen, die den Patienten einladen, ein anderes Verhalten auszuprobieren. Oder darüber nachzudenken, was ist das aktuelle Verhalten und könnte das andere vielleicht ein kleines bisschen förderlich sein?
Ja.
Gibt's ein besseres Verhalten? Und der Patient kann auch vor uns sitzen und fragen, naja, was würdest du mir denn empfehlen? Wir können ganz klar sagen, das. Können auch die Frage stellen, fand ich sehr interessant von Martin Röhmhild letzte Woche oder vorletzte Woche. als es darum ging, Patienten in einer passiven Therapie abzuholen. Dem Martin nochmal danke für die Antwort. Martin, die die Frage an den Patienten gestellt hat, schauen Sie, wenn wir jetzt so weitermachen, wie es bisher immer gemacht wurde, wie geht es denn weiter mit Ihnen? So, wie sieht denn Ihre Zukunft aus? Dann kann es sein, dass der Patient antwortet, naja, ich komme zur Therapie und mach denn und bin wieder ein Vierteljahr gut und dann komme ich wieder zur Therapie und komme wieder und so. Was glauben Sie, kann sich ändern, wenn wir vielleicht die Therapieweise ändern? So. Ne? Ja. Deiner Impuls fand ich sehr interessant, die Frage. Fand ich sie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Sie leitet auch genau in diese Richtung, nicht nur in Behandlungserfolgen zu denken, sondern in Therapieerfolgen und zu gucken, was ist denn langfristig tatsächlich sinnvoll. Ich möchte da jetzt auch mal einen Blick drauf werfen, was denn unsere Zuschauer heute so an Kommentaren hinterlassen haben. Ich weiß nicht, warst du schon drin?
Wir haben Zuschauer.
Wir sind live.
Ich dachte, wir sind allein. Okay. Also ich habe die Kommentare vor mir.
Jesko Streeck hat schon mal einen interessanten Kommentar hinterlassen, gleich zu Anfang. Hallo Jesko. Ziele bei einem Akutpatienten sind erstmal schmerzfrei sein und da liegt die Krux zum chronischen Patienten. Beim chronischen liegen einfach mehr möglich erreichbare Ziele parat. Ja, akut, der kommt und sagt, da ist Aua, mach's weg. Und es gab vor 2-3 Tagen einen Post, wo auch diese Frage gestellt wurde, wirkt evidenzbasiertes Arbeiten auch manchmal nicht unprofessionell, wirkt es so, als hätten wir wenig Kompetenz. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Mivi Rob hatte das gefragt. Und es ist in dem Fall tatsächlich ein schmaler Grat. Wenn da ein Patient kommt mit akuten Rückenschmerzen und ich sage dem, naja, ich kann Ihnen nicht helfen, das dauert jetzt 6 Wochen und tschüss, dann geht der halt woanders hin und sagt, die können da nichts.
Ja.
Verständlicherweise. Was für mich wieder ein Argument für beide Herangehensweisen ist, sowohl eine passive, dann ist es zumindest wirtschaftlich für die Praxis gut, vielleicht dann da noch Informationen reinstreuen. Finde ich nicht die beste Herangehensweise, aber ist sicherlich zu vertreten.
Wir haben einen Behandlungsauftrag. Wir haben aus ethischer Sicht gar nicht zu diskutieren eigentlich.
Ja, jein. Ich denke, da ist es auf jeden Fall schon wichtig, einen Akzent zu setzen, der auch die Selbstwirksamkeit fördert. Und darauf zu achten, dass der Patient tatsächlich etwas macht, was ihm auch langfristig hilft. Dass er bei uns auch lernt, sein Problem selbstbestimmt zu lösen und selbstbestimmt das Ganze durchzustehen. Und das ist in der Kommunikation wahrscheinlich gar nicht so leicht. Also da gebe ich Jesko vollkommen recht. Das Ziel, gerade wenn so ein akuter Patient auf der Bank sitzt oder auf dem Stuhl sitzt beim Befund und da kaum sitzen kann, weil er solche Schmerzen hat, da ist es schon nicht so cool, das fällt mir auch als Therapeut schwer, den dann ja, gefühlt auch manchmal auflaufen zu lassen und eben nicht dann gleich nur mit den Händen ranzugehen, sondern echt einen aktiven Ansatz zu wählen.
Ja, es kann ja auch mit Händen dran sein. Wenn es zum Beispiel das Sitzen ist und wir untersuchen einfach viel mit Körperkontakt und schauen, dass Bewegungen gehen und schauen und beleuchten auch, dass Bewegungen doch gehen. So, und vielleicht kriegen wir ja doch ein bisschen was hin. Ja, was wir auf keinen Fall wollen, und das können wir auch so kommunizieren, wenn die Alarmanlage schon an ist, dann drücken wir doch nicht noch auf den Schmerz drauf. So. Du würdest doch auch nicht, wenn der Feuermelder an ist, würdest du doch auch nicht reinlaufen.
Ja, Wobei das ja tatsächlich was ist, was den Leuten kurzfristig auch manchmal hilft.
Wie vieles andere.
Ja, wie vieles andere. Es macht so knifflig. Ich finde da gleich die nächste Frage von Anna Zwerens. Die fügt sich da gut ein. Wenn es egal ist, was man mit akuten Lower Back Pain Patienten macht, wie sollte dann die Therapie nach aktuellem Stand der Wissenschaft aussehen? An welchen Faktoren können wir was drehen? Und wenn an nichts, macht dann eine Physio für diese Patienten überhaupt Sinn? Müssen wir unser übergeordnetes Ziel darin sehen, die Chronifizierung zu vermeiden? Ich mache jetzt nicht das ganze Fass auf. Also das heißt, wir setzen jetzt tatsächlich voraus, dass es egal ist, was man mit akuten Lower Back Pain Patienten macht, zumindest auf kurze Sicht gesehen. Und ich setze voraus, dass wir an den Faktoren auch erstmal nichts drehen können. Macht dann eine Physio für diesen Patienten überhaupt Sinn? Es gibt ein Tool, um das herauszufinden. Dafür ist zum Beispiel das Start-Back-Tool gedacht, um zu screenen, welcher Patient hat ein hohes Chronifizierungsrisiko und welcher nicht. Und aus systemischer Sicht gesehen könnte man dann schon argumentieren, Leute, die einen niedrigen Score haben, die kein hohes Risiko haben zu chronifizieren, dürften vielleicht keine Therapie bekommen. Das durchzusetzen, schwierig. Inwieweit das sinnvoll ist, vielleicht auch schwierig. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir in Deutschland viele Patienten mit akuten Rückenschmerzen behandeln, die eigentlich nicht wirklich davon profitieren. Manche sogar vielleicht eher geschädigt werden.
Ja, dachte ich mir auch gerade. Und ein Punkt ist ja auch, was ist denn Physio? Ist Physio dann manuelle Therapie? Ist Physio dann Bewegung? Ist es Verhaltensexperimente? Ist es dann Training? Ist es irgendwas anderes? Wir müssen ja schauen, was in der breiten Masse insgesamt passiert. Oder als, ich finde es schwierig, also gerade auch zu gucken, wann ist Physiotherapie indiziert, müsste ja auch bedeuten, was denn Physiotherapie in dem Moment ist. Was ist das denn? Ist das ein Sichtbefund? Ist das eine Palpation? Ist das irgendwas anderes? Ist segmentale Mobilisation? Ja, sind wir wieder.
Da kommt vieles zusammen. Vor allem,
alles ist gerade ja Physiotherapie.
Ja, irgendwie. Es ist irgendwie alles, fällt es drunter. Es kommt ja dann sehr darauf an, was man im Gesamten als Definition sieht, aber was dann auch tatsächlich in der Praxis passiert. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Man muss ja jetzt auch die Perspektive des Patienten sehen. Der kommt mit einem Problem und hofft auf eine Lösung. Wenn der jetzt bei mir in der Praxis ein Start-Back-Tool ausfüllt und ich schicke den weg, was passiert dann? Im deutschen System, wo die Leute anerzogen bekommen haben, wenn ich ein Problem habe, kriege ich das gelöst, dann geht der woanders hin. Entweder zu einem Physio oder zum Arzt und bekommt da eine Spritze oder er geht zum Osteopathen oder.
Er braucht eine Behandlung.
Objektiv würde ich jetzt behaupten, nicht unbedingt.
Behandlung.
Aber, genau.
Subjektiv. Was auch immer, er muss sich behandelt fühlen, wahrgenommen fühlen.
Der Idealfall wäre ja dann, dass er sich behandelt fühlt und trotzdem versteht, dass wir dafür nicht unbedingt notwendig sind, sondern dass er tatsächlich ein Problem hat, das er selber wieder in den Griff kriegt. Also der berühmte Schnupfen. Wenn ich einen Schnupfen habe, eine Woche ohne Arzt, 7 Tage mit Arzt, da ist es ja verbreitet, dass das ein normaler Verlauf ist. Und das wäre ganz gut, wenn das auch bei Rückenschmerzen so unter die Leute käme.
Ja. hat Anna eben gerade noch die Frage oder diese Aussage gegeben, Anna Zwerens, nun sind wir wieder bei der Frage nach unserer Berufsdefinition und dem Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Tja. Wenn das Alleinstellungsmerkmal rein die Trainingstherapie ist, dann ist es kein Alleinstellungsmerkmal.
Richtig. Da könnten wir uns nicht abgrenzen von Fitness und Personal Trainer.
Ich glaube, es ist tatsächlich schwer, weil die Physiotherapie ja schon so einen gewissen Wandel hinter sich hat. Zuerst von den Masseuren für Kriegsversehrte hin zu den reinen Krankengymnasten, wieder hin zu den passiven Bonesettern, zu den Manualtherapeuten, die hochspezialisiert Knochen da und dahin drücken. Jetzt zu einem Verständnis für ein Berufsbild, das eben biopsychosozial denkt, vor allem auf den Bewegungsapparat bezogen, wo auch die Wissenschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, die ja echt noch in den Kinderschuhen steckt, wo so viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Die Kommunikation, das Verhalten, wie denkt der Patient drüber, Ängste, die man in den Griff kriegen muss. Auch Bewegungen an sich, die vielleicht mal durchgeführt werden oder auch nicht. Klar, auch Training in gewisser Art und Weise. Da spielt so vieles rein. Vielleicht ist das tatsächlich auch so eine Kernfrage oder so ein Hintergrund auch hinter diesem Paper. Wo ist eigentlich unsere Aufgabe? Was ist eigentlich unser Platz in der medizinischen Welt?
Wo ist unser Platz? Wie ist unsere Definition? Wenn wir es so machen, dass ein Akutpatient zum Beispiel eine Behandlung, ich nenne es mal Behandlung, bekommt, indem er beratend aufgeklärt wird, zugehört wird, kommunikativ begleitet wird und er trotzdem im Widerstand rausgeht und sagt vorwurfsvoll, das war doch jetzt keine Therapie. Haben Sie das gelernt? Physiotherapie habe ich anders erlebt. Das war es nicht. Ich kenne Physiotherapie.
Das war was anderes.
Ja. Dann gehen Sie wieder woanders hin. Obwohl wir tatsächlich vielleicht sogar nach aktueller Evidenz gearbeitet haben. Haben wir dann erstmal diesen großen Brocken persönlich zu verdauen.
Ja, ich meine, entschuldige.
Mach.
Die evidenzbasierte Medizin und auch daraus abgeleitet die evidenzbasierte Physiotherapie bezieht sich ja eigentlich auf drei Teilbereiche. Natürlich als Wegweiser die externe Evidenz, die immer als erstes im Mittelpunkt steht. Dazu kommt dann unsere persönliche Erfahrung und die Patientenperspektive. Bei aller externer Evidenz, wenn ich einfach nur, dafür gibt es ja sogar Evidenz, externe Evidenz, dass wenn ich einfach nur den Patienten überfahre mit Informationen und ihm das hinknalle und sage, hier, guck, du hast Rückenschmerzen, alles gut mit dir, verpiss dich, dann wird die Therapie nicht funktionieren. Dann werde ich keine Compliance aufbauen, dann werde ich keine Verbindung zum Patienten aufbauen können. Und wenn es da an dem Punkt schon scheitert, dann funktioniert auch alles andere nicht. Das ist am Ende wieder der Knackpunkt, dass, ich meine, bei uns in der Praxis ist halt ein Patient, für den diese ganzen Dinge erforscht werden und für den das alles so komplex herausgefunden, ausprobiert und so weiter wird, für den wir uns hier ja auch den Kopf zerbrechen.
Ja, wirklich.
Am Ende kommt es immer auf den einzelnen Menschen an. Und für den muss es passen. Ich sehe das da aber tatsächlich als sehr, sehr wichtigen Punkt, da eine Chronifizierung zu vermeiden. Gerade auch dann, und da, glaube ich, schließt sich der Kreis gerade, das habe ich gerade selber erst gemerkt, Gerade auch dann, wenn der Patient sehr passive Dinge von uns erwartet. Ich glaube, dass speziell in diesen Fällen eine aktive Herangehensweise am allerwichtigsten sein kann. Vielleicht aber auch dann am kniffligsten ist.
Und sie hat auf jeden Fall die größten Möglichkeiten dann. Weil die andere hat es nicht.
Ja.
Schmerzen lindern kriegt man bestimmt hin irgendwie. Da gibt es viele Sachen, die man tun kann. Oder was heißt Schmerzen lindern? Also das Erleben verändern, dass er sich gut behandelt fühlt, sich etwas entspannen konnte, vielleicht vom Vegetativum etwas herunterfährt und in seiner Situation sich ein kleines bisschen beweglicher fühlt.
Ja.
Kann am nächsten Tag ja wieder ganz anders sein. Du hast gerade nochmal die drei Säulen der Therapie angesprochen. Und du hast gesagt, die externe Evidenz sollte im Mittelpunkt stehen. Dazu kommt dann meine Expertise und dann die Patientenexpertise. In der angewandten Therapie haben aber die ersten beiden erstmal noch nicht so viel zu tun, sondern da geht es ja tatsächlich wieder um den Patienten. Dann heißt es ja wieder patientenzentrierte Therapie. Weil dem Patienten ist völlig egal, ob Studie XY gezeigt hat, dass Nackenschmerz mit Übung 1 bis 5 in 10 Wochen deutlich besser ist. Das muss er gar nicht wissen. Er muss sich wahrgenommen fühlen. Er muss ankommen mit einem Niveau, mit einem Level, auf dem er gerade ist. Das müssen wir erkennen, darauf eingehen und ihn versuchen mitzunehmen, wobei es nicht unbedingt mitnehmen ist, sondern eher ein, hier bist du und folgende Wege liegen dir offen. Was hältst du denn von den Wegen? So, man kann ja sagen, da bringt er dann seine eigene Sicht, schlägt er die passive zum Beispiel vor.
All das wissen wir vor allem auch durch externe Evidenz und durch die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Das steht quasi irgendwo immer im Vordergrund, wenn wir eine moderne Herangehensweise haben wollen. Der Knackpunkt ist und bleibt dabei allerdings die Kommunikation. Ich würde sagen, ein Kommentar picken wir uns noch raus. Dann haben wir eine Stunde voll. Hast du schon einen, wo du sagst, das wollen wir noch haben?
Ich habe jetzt gerade, also einen, den finde ich schon ziemlich schön. Jetzt gerade, Nele Karlsson hat es gerade abgerundet, jedem Patienten die für ihn passende Behandlung finden, das macht uns aus. Mit dem Patienten gesamt oder mit dem Patienten zusammen finden vielleicht.
Ja.
So, aber ich habe noch nicht alle Kommentare durchgeschaut. Nehmen wir noch einen, das ist jetzt der erste, der mir ins Auge gestochen ist. Du kannst auch gerne was Interessantes sagen.
Hier wiederholen sich ein paar Dinge. Also Aufklärung und Kommunikation sind an der Stelle die Zauberworte, denke ich. Egal, ob es jetzt tatsächlich um aktiv bzw. um Trainingstherapie geht oder verschiedene andere Herangehensweisen. Am Ende, wenn ich tatsächlich mal eine passive Therapie wähle in so einem Fall, muss ich auch dann ehrlich kommunizieren und ganz klar dem Patienten zeigen, dass das nicht die Dauerlösung ist und dass am Ende nur er selber das Problem in den Griff bekommen kann. Und auch wird.
Wir können auch Nocebus vorgreifen. Wir können ja wenn wir eine passive Behandlung machen, dass wir aufklären in dem Moment und sagen, wir haben jetzt nicht einen Wirbel hin und her geschoben, wir haben nicht die Verspannung beseitigt, wir haben nicht irgendwelche Muskeln entspannt, irgendwas locker gemacht oder was auch immer, sondern wir haben einen Reiz ans Nervensystem gesetzt. Ich habe aber jetzt die letzte Zeit die Erfahrung gemacht, das Wort Nervensystem klingt immer so abstrakt und nicht greifbar. Ich bin mittlerweile gewechselt, ich sage zu Biologie. Also die Biologie, deine Biologie, klingt viel besser. Deine Biologie hat von mir einen Reiz bekommen, damit du es anders erlebst.
Das finde ich schön. Das finde ich schön.
Weil Nervensystem ist wirklich immer da, ist immer so ein ganz schmaler Grat, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen. Ja, meine Nerven. Habe ich jetzt was mit den Nerven oder was? Bilde ich mir das ein? Na, aber Biologie ist ein greifbares Wort.
Ja.
Auch irgendwie abstrakt, aber sie wissen, da sind viele interessante Vorgänge, die wir irgendwie, jeder hat schon mal Biologie gelernt irgendwie. Und er weiß, dass da komplexe Dinge sind. Wenn wir ein Nervensystem hören, ne.
Das finde ich gut. Das werde ich dir, glaube ich, klauen. Das werde ich dir klauen.
Das darfst du.
Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Was sich zeigt ist, Training ist nicht der heilige Gral. Genauso wie viele andere Herangehensweisen. Wenn eine Sache tatsächlich extrem wichtig für uns ist, dann ist es ehrlich zum Patienten zu sein und vernünftig und auf ihn eingehend mit ihm zu kommunizieren. Darum geht es am Ende, um den Patienten und darum, ihm zu zeigen, vielleicht auch mit Mitteln aus dem Training, dass er das Problem selber in den Griff bekommen kann. Es geht nicht primär darum, einfach nur einen Schmerz wegzumachen. Das bringt uns nicht vorwärts. Kommunikation ist dafür der absolute Schlüssel. Und da möchte ich auch noch eine Kleinigkeit heute mit aufführen, so als Abrundung am Ende. Nocebos sind etwas, das wir dabei dringend vermeiden sollten. Und von unseren Freunden von Kommuniziere gesund gab es vor einiger Zeit mal eine schöne Kategorie, die nannte sich das Nocebo der Woche. Da wurde jede Woche ein Nocebo verkündet, das Patienten, Internetseiten, wer auch immer verbreitet haben. Und da möchten wir jetzt bei jeder Folge eines küren, beziehungsweise wir wählen die im Vorhinein schon aus und möchten die euch auch weitergeben, was es teilweise für abstruse Dinge gibt, die Patienten glauben oder die Leute behaupten. Es ist teilweise einfach nur der Wahnsinn. Und ich finde es ganz wichtig, solche falschen Aussagen auch aus der Welt zu schaffen und den Leuten klarzumachen, dass solche Dinge, solche negativen Überzeugungen den Patienten tatsächlich schaden und dass das am Ende auch das sein kann, was aus einem akuten Rückenschmerzpatient einen chronischen macht. Deswegen sendet uns gerne auch Nocebos zu, die ihr gefunden habt, die euch untergekommen sind. Vielleicht schafft ihr es auch in die Sendung. Ich möchte in dem Zusammenhang Dominik Klaes danken, dass wir ihm den Begriff auch einfach so klauen dürfen.
Danke.
Das Nocebo der Woche kommt heute von einer von meinen Patientinnen, die mich gefragt hat, ich habe gehört, so ein Bandscheibenvorfall, der kann tödlich sein. Ich habe das auch wortwörtlich so im Befund notiert. Mich hat das ehrlich gesagt im ersten Moment ein bisschen sprachlos gemacht. Das war auch vollkommen ernst von ihr gesagt. Sie hat Angst, dass sie durch ihren Bandscheibenvorfall vielleicht sterben könnte. Und das muss ich sagen, das finde ich heftig. Ich glaube nicht, dass das ihr so kommuniziert wurde, aber es ist wohl irgendwie bei ihr so angekommen. Und Leute, das darf nicht passieren. Also das ist eine Sache, an einem Bandscheibenvorfall wird so erstmal keiner sterben. Nicht so einfach. Und den Leuten das so reinzudrücken, das geht gar nicht. Egal, ob wir passiv, aktiv oder sonst wie am Patienten sind, die Kommunikation, die muss stimmen. Das ist absolut der Grundstein. Jo, Wort zum Sonntag.
War die kleine Schrecksekunde.
Ich fand das total heftig, ohne Scheiß.
Ja, ja.
Boah. Naja.
Geht gar nicht, das geht gar nicht.
Das ist echt too much. Aber ja, wir finden da sicher noch ein paar mehr Dinge. Hinterlasst uns gerne Kommentare dazu, schickt uns solche Botschaften zu, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Gerne auch Dinge, die etwas Recherche benötigen, also auch Dinge, die ihr für Nocebos haltet, die vielleicht gar keine sind. Da setzen wir uns gerne dran und setzen uns damit auseinander. Das soll eine kleine Zusatzkategorie werden, die wir jedes Mal am Ende der Sendung auch mit abdecken. Also sendet uns die Dinge zu. Ihr dürft gerne das Video teilen. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Beiträge teilt, wenn ihr sie liked. Das hilft uns immer sehr, auch Reichweite zu generieren. Und wir hoffen natürlich auch mit dem, was wir hier so machen, dass wir den einen oder anderen abfangen, dass wir dem einen oder anderen ermöglichen, über manche Dinge nachzudenken und dass wir vielleicht, und wenn es nur einer ist, auch mal einem Patienten mehr damit helfen. Ich hoffe, ihr unterstützt uns dabei. Ansonsten, Stefan, du hast das letzte Wort.
Ich habe das letzte Wort. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mehr gibt es zum letzten Wort eigentlich nicht zu sagen. Nach diesem Nocebo fehlen mir wirklich ein bisschen die Worte. Aber ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht oder den Podcast hören noch einen schönen Tag. Und dann, wie gewohnt, in 2 Wochen wieder. Ahoi. Ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.